Die Vizepräsidentin des Bundestags kommt aus Thüringen, das hört man aber nicht und sie selbst hat es auch lange nicht in den Mittelpunkt gestellt, dass sie aus Ostdeutschland kommt. Das hat sich ein bisschen geändert, der Osten will sicht- und hörbarer werden und der Tag der Deutschen Einheit ist ein guter Anlass, mal mit ihr darüber zu reden, wo wir als vereinte Deutsche eigentlich gerade stehen. Herzlich willkommen, Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags.
Ich grüße Sie und natürlich provozieren Sie mich und ich kann jetzt auch schon reden, wie ich zu Hause eigentlich reden würde.
Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Können Sie die Sprache überhaupt?
Klar,
wie klingt denn Thüringisch?
Natürlich. Ja, Thüringisch klingt da, wo ich herkomme, aus Gotha. Wir sind ja sozusagen Sachsen-Coburg-Gotha. Wir reden ein bisschen Sächsisch und ich habe mir das mit 16 tatsächlich abgewöhnt. Damals sollte ich an einem Literatur-Rezitationswettbewerb teilnehmen und habe mir dann meine eigene Stimme angehört, die ich auf Kassette aufgenommen hatte. Die Älteren wissen noch, was das ist. Und war so erschrocken, dass ich gedacht habe, oh nee, so, das hört sich ganz schlecht an, so kann ich nicht Gedichte vortragen. Und da habe ich es mir abgewöhnt, aber wenn man will, dann kann ich natürlich jetzt eine halbe Stunde so mit Ihnen reden. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das gut finden und ob sie alles verstehen.
Ich glaube, sie würden sehr intensiv zuhören.
Ja, genau.
Aber es ist ja eigentlich auch komisch, dass man zwar sagt, ich komme aus Baden-Württemberg oder ich komme aus Bayern oder Hessen, aber dass ich eigentlich noch nie jemanden gehört habe, der sagt, ich bin Sachsen-Anhaltinerin oder Mecklenburg-Vorpommerin. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört. Wie kommt das?
Ja, man sagt auch nicht, ich bin Nordrhein-Westfälin, sondern da sagt man, ich
komme aus NRW.
Ja. Aus NRW oder so. Also bei den Doppelländern ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber tatsächlich erleben wir so ein bisschen, dass man schon aus NRW kommt, Bayern oder Baden-Württemberg und auch sehr stolz darauf ist oder sogar sagt, ich bin Schwabe oder so. Und dann hat man halt noch die Ossis, ne? Und das ist, glaube ich, eine Kategorisierung, da würde ich mir sehr wünschen, dass wir darüber hinwegkommen, weil erstens gibt es nicht die Ossis und zweitens ist da mit immer so ein bisschen verbunden, ach so, ihr seid die anderen oder vielleicht sogar die ganz anderen.
An wem liegt denn das? Liegt das daran, dass die Wessis, jetzt um das andere Gegenteil zu sagen, nicht wissen, wie eigentlich die neuen Bundesländer heißen und was es da für Orte gibt, weil sie sich vielleicht auch gar nicht bis jetzt interessiert haben dafür oder noch nie da waren? Oder liegt das daran, dass die Leute aus Ostdeutschland sich auch selber als Ossis sehen?
Ich glaube, es ist beides. Also das eine ist, es ist immer noch so, dass die meisten Westdeutschen noch nicht in Ostdeutschland waren. Das ist verrückt, aber es ist so, also außer in Berlin vielleicht. Und manche sagen dann, doch, ich war schon da, ich war schon einmal in Weimar oder ich war schon einmal in Dresden. Aber das ist natürlich jetzt nicht zu sagen, ich habe mal Urlaub in Ostdeutschland gemacht. Das ist so das eine. Und das andere ist, ja, die Zuschreibung und auch die Selbstidentifikation hat viel damit zu tun, dass wir Ostdeutsche sind mit einer eigenen Geschichte, die häufig genug leider nicht Teil der gesamtdeutschen Geschichte ist oder als gesamtdeutsche Geschichte betrachtet wird. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wenn über bestimmte Jubiläen geredet wird, ja, wir haben jetzt irgendwie 75 Jahre Grundgesetz und dann muss ich immer erst sagen, ja, haben wir, aber es war ja noch was dazwischen. Es war noch 89 dazwischen und eigentlich war mal vorgesehen, dass es dann eine gemeinsame Verfassung gibt. Das war ja im Grundgesetz angelegt, in dem ursprünglichen und dann gab es das doch nicht. Und bei solchen Fragen merkt man es dann immer, also insbesondere bei Jubiläen und wenn es um Jahreszahlen geht.
Lassen Sie uns mal auf diesen ganz aktuellen emotionalen Zustand des Landes gucken. Seit ein paar Tagen gibt es ja den Bericht über den Zustand der deutschen Einheit. Bisher ging es da immer voran, auch mit dem Gefühl, das wächst zwar zusammen, sehr langsam, aber es tut sich was zwischen Ost und West. Und diesmal ist diese Stimmung drumherum wahnsinnig negativ. Viele Menschen im Osten sagen, dass sie das Gefühl haben, dass es schlechter wird, dass sie Bürger zweiter Klasse weiterhin sind. Wie erklären Sie sich das? Denn tatsächlich wird ja doch einiges besser. Also zum Beispiel die Renten sind jetzt endlich gleich, der Mindestlohn ist für alle gleich und trotzdem haben die Leute das Gefühl, es wird schlechter.
Ich bin so ein bisschen zurückhaltend mit die Leute, weil ich treffe natürlich auch viele, die selbst viel Erfolg haben, die eine gute Geschichte erleben, die auch merken, dass sich was verändert und dass es was Positives ist. Und man spürt auch, dass es denen natürlich noch schwerer fällt, über dieses gute, positive, nach vorne gerichtete zu reden, wenn die anderen, die deprimiert sind, sich abgehängt fühlen, nicht gesehen fühlen, besonders laut sind. Und deswegen stimmt beides. Auf der einen Seite stimmt es, dass wir viele Unternehmen haben, die erfolgreich sind. In meinem Bundesland in Thüringen Weltmarktführer, eine ganze Reihe kleine Weltmarktführer, die Dinge produzieren, von denen wir beide nichts verstehen, außer wir lassen uns lange erklären. Aber die sind sehr, sehr erfolgreich schon seit langer Zeit. Auch große Unternehmen. Wir haben Ansiedlungen in Ostdeutschland. Wir fördern das mit Bundesgeld. Wir wissen, da entstehen viele Arbeitsplätze. Es sind viele kluge Menschen da, Ingenieurinnen, Ingenieure und es gibt viel, auf das man sich beziehen kann. Wenn jetzt zwei Thüringer hier sitzen würden, würden wir sofort erzählen, bei uns ist der Kindergarten erfunden worden und dann würden wir eine ganze Reihe anderer Sachen machen. So. Und das andere ist, dass wir schon erleben, gerade Leute, die auf dem Land leben, die haben das Gefühl, dass das, was sie im Alltag umtreibt, in der bundesrepublikanischen Wahrnehmung, Politik, Öffentlichkeit nicht gesehen wird. Und das stimmt auch, da ist auch was dran. Also natürlich haben wir eine großartige Entscheidung getroffen mit dem 49-Euro-Ticket. Wenn ich aber Leute in Ostdeutschland, wo schon lange mehr oder weniger kein Bus mehr fährt oder der nur dreimal am Tag fährt, dann fragen die nicht, warum habt ihr das gemacht, sondern die sagen, es ist schon gut mit dem 49-Euro-Ticket, unsere Kinder wohnen ja auch in der Stadt, aber was habt ihr eigentlich für uns jetzt gedacht? Passiert da auch was? Und das Heizungsgesetz war auch so ein Thema. Es hat ja lange gedauert, bis klar war, wir brauchen eine Förderung für Leute, die nicht viel Geld haben und trotzdem ein Eigenheim besitzen. Es sind ganz viele in Ostdeutschland.
Und also deswegen, die halt ein Häuschen geerbt haben, aber nicht das dazugehörige Geld und für die so eine Heizung halt echt ein finanzielles Risiko ist oder das gar nicht stemmen können.
Mein Nachbar, der hat 1.000 Euro und wahrscheinlich könnte der sogar aufstocken und zum Amt gehen. Macht er aber nicht, weil er sagt, nee, das ist gegen meine Ehre. Und der kann natürlich nicht einfach so, der hat nichts zuzusetzen. Da muss man sich überlegen, wie macht man das, dass die auch mitkommen können, dass sie auch Teil davon sind und vielleicht sogar am Ende stolz darauf, dass sie es geschafft haben, irgendwie Teil dieser neuen Energie zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Teil, den wir zu wenig sehen. Und deswegen bin ich sicher, Politik zu machen, vom Land her zu denken und sich das ganz bewusst vorzunehmen. Weil die meisten Leute in den Ministerien, übrigens auch in den Landesministerien, wohnen ja in der Stadt, logischerweise, weil sie da arbeiten. Und da ist so ein Teil, den wir zusammenbringen müssen. Aber ich weigere mich so ein bisschen immer nur über die Defizite zu reden, über das Schlechte zu reden.
Das Problem ist ja, dass es diese Zahlen gibt. Also dass irgendwie 60% in dieser Umfrage sagen, das Trennende überwiegt, was einen echt ein bisschen frustriert, weil man denkt, das war schon mal anders. Also so schlimm war es irgendwie 2008 zum letzten Mal. Mhm. Wie kommt das denn jetzt plötzlich? Sind das diese vielen Krisen, die einfach eine zu viel sind, wo die Leute dann sagen, ich mag überhaupt nicht mehr?
Naja, das Trennende überwiegt hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Eindruck entstanden ist, dass beide Seiten jetzt das Trennende so ein bisschen mehr betonen. Und für die Ostdeutschen ist die eigene Identität zu beschreiben wichtiger geworden. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass 30 Jahre vorbei sind. Also bisher hatte man irgendwie damit zu tun, irgendwie zurechtzukommen und klarzukommen. Und jetzt redet man wieder darüber, wer sind wir eigentlich? Und was wollen wir? Wo kommen wir her? Die nächste Generation streitet über die Geschichte ihrer Eltern und wie es wirklich gewesen ist. Und haben wir jetzt Plaste oder Plastik gesagt? Und es gibt unterschiedliche Meinungen darüber. Neulich hat jemand gesagt, es ist ganz schlimm, dass wir über 23:45 reden. Ja, wo doch in Ostdeutschland Dreiviertel gesagt wird. Gibt es in Westdeutschland ja auch Länder, die Dreiviertel sagen. Aber also schon, das sind ja so kleine Zeichen dafür, dass man sagt, Moment mal, wir sind auch noch da, es gehört auch zu uns. Und wir haben in der Tat ja mehrere Krisen übereinander, das verunsichert viele Leute. Und die Ostdeutschen, die haben 30 Jahre lang ständig Veränderungen gemacht, wirklich aktiv gemacht. Sie haben eine komplette Systemveränderung erlebt. Und an sich wäre es jetzt mal Zeit zu fragen, wie ist es eigentlich gegangen? Weil wir werden ganz viele Veränderungen vor uns haben und nicht einfach nur zu machen, sondern die Erfahrung mitzunehmen, die wir in einem Teil dieses Landes schon erlebt haben, wo jeder das machen musste. Jeder musste lernen, wie ist das mit der Krankenversicherung, wie ist es mit der Schule, wie ist es überhaupt mit der Welt und funktioniert der Verkehr noch so, wie er vorher funktioniert hat und. Und das fände ich so eine Maßnahme zu sagen, ja, wir verstehen das, wir gucken zu wenig darauf, was ihr erlebt habt und wir machen es uns zu wenig für das Gesamtdeutschland zunutze.
Also das heißt, Sie würden sagen, Leute, die schon so viel Erfahrung in Veränderungen haben, könnten ja eigentlich Ratgeber sein. Aber wollen Sie das denn auch selber? Also ich meine, im Moment habe ich nicht so das Gefühl, dass es so heißt, schaut mal, wir Ostdeutsche wissen, wie das geht.
Naja, weil sie nicht danach gefragt werden, sondern weil immer der Eindruck entsteht, ihr seid so die so ein bisschen zurückgeblieben sind. Aber so ist es nicht. Also wir werden viele Dinge, die wir in Ostdeutschland schon erlebt haben, die werden wir in Gesamtdeutschland erleben. Und es gibt auch reale Unterschiede. Man kann sich ja so Karten anschauen, Vermögensverteilung beispielsweise. Die Ostdeutschen haben einfach per se kein Vermögen und schon gar nichts, was vererbt werden kann. Und wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht es so aus, ob die alte Grenze noch da wäre. Und es gibt auch in Westdeutschland Unterschiede, weil in Süddeutschland wird mehr vererbt und in Hamburg als in anderen Bundesländern. Aber trotzdem gibt es nichts, wo es ganz weiß ist. Mhm. Ganz weiß ist Ostdeutschland. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ist halt leider so, war eben so, weil man in der DDR aufgewachsen ist, dann hatte man nichts zu vererben und dann setzt sich das jetzt halt fort. Oder man sagt, Moment mal, das bedeutet auch was fürs Gemeinwesen. Es ist ja nicht nur individuell, es bedeutet ja auch was fürs Gemeinwesen. Gibt es Stiftungen, gibt es Privatleute, die was dazu beitragen können, dass, weiß ich nicht, der Fußballverein Trikots hat oder. Das ist alles viel, viel weniger vorhanden. Ich finde deswegen, die Vermögensverteilung ist auch eine Frage von Ost und West zusammen, ja oder nein.
Sie haben ja quasi Ihren eigenen Lagebericht gemacht im Sommer. Sie sind mit dem Fahrrad geradelt durch diverse Regionen und Städte und Orte. Was war die Erfahrung, die Sie gemacht haben? Demokratietour hieß das, ne?
Demokratietour, genau. Und das, die Erfahrung war erstmal, dass hinterher geblieben ist, dass es ein paar Demonstranten gegeben hat, die laut gebrüllt haben und menschenverachtende Sachen auf Plakate geschrieben haben und mich angeschrien haben und die Leute, die mit mir unterwegs waren. Und mich hat es deswegen total geärgert, weil erstens wollten die nicht reden. Ich habe es ehrlich versucht, aber vor allen Dingen, weil alle anderen, mit denen ich gesprochen hatte, die sich jeden Tag für die Demokratie einsetzen, und zwar häufig schon seit vielen, vielen Jahren, die haben halt keine Rolle gespielt. Ne? Die waren nicht sichtbar. Also ich habe mich umgedreht dann, da saßen Leute im Restaurant und haben irgendwie den Daumen hochgehalten, weil sie sich gefreut haben, dass nicht nur ich, sondern auch die anderen, die mit mir waren, da waren und was vorhaben, was machen wollen. In dem Fall ging es darum, dass die Elbe ein naturnaher Fluss bleibt und was man dafür machen muss. Und sozusagen so ein klassisches Heimatthema. Und viele Leute hat das umgetrieben, die hätten gern darüber geredet. Am Schluss blieb halt das laute Gegröle. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, hier auf dem Land ist gar keine Kultur. Wir haben jetzt hier irgendwie so ein altes Haus im Bahngelände, lass uns was damit machen. Und die haben im Grunde aus eigener Kraft erstmal irgendwie den Papa angepumpt und haben gesagt, wir brauchen Kredit dafür, kannst du uns helfen bei dem Eigenbedarf, bei der Eigenbeteiligung. Und dann haben die was auf die Beine gestellt, wo man sagt, super, jetzt ist endlich wieder ein Kulturort da mitten auf dem Dorf. Ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, sie haben das Gefühl, die Stimmung kippt und machen sich echt große Sorgen.
Um die Demokratie?
Um die Demokratie, genau. Und die sagen, wir haben jetzt immer dagegen gehalten, wir wissen gar nicht mehr, ob wir die Kraft noch haben. Und wir haben auch das Gefühl...
Aber warum sind die anderen dann so laut und so stark? Also wenn doch eigentlich die Mehrheit bisher immer diejenigen waren, die dafür gekämpft haben, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Wie kommt das, dass das plötzlich kippt?
Ja, ich kann jetzt auch nicht die komplette Analyse machen, aber wenn man die Wissenschaftler anguckt, dann sagen die, es gibt inzwischen mehr Leute, die bereit sind, das, was sie immer als Einstellung hatten, also diese 20%, die nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören, sondern antisemitische Einstellungen haben, Minderheiten verachten etc.
Das jetzt laut zu sagen, ja?
Die sind jetzt bereit, es laut zu sagen. Die fühlen sich auch übrigens bestätigt, weil auch Leute in demokratischen Parteien ja das eine oder andere sagen, wo sie sagen, ach ja, das passt ja eigentlich ganz gut, also gegen Flüchtlinge zu sein, das passt ja eigentlich ganz gut in unser Weltbild. Das darf man offensichtlich jetzt sagen.
Oder aber das laut soll man sagen ist das sagen. Eine, brutal und angreifen genau. Ist das andere. Da verschwinden ja auch Grenzen.
Da verschwinden Grenzen, aber wir wissen das natürlich auch, dass das, was im Netz passiert und wenn man sich meine Seiten anguckt und nicht nur meine, dann sieht man unheimlich viel Hass und Aufruf zu allem Möglichen und irgendwann glauben die Leute halt, sie können das auch in der Realität machen. Das ist schon ein Unterschied und das ist auch eine Verrohung innerhalb der Gesellschaft, vor der Leute auch Angst haben, verstehe ich auch. Also die Angst haben, sich zu Hause noch zu engagieren und zu riskieren, dass sie oder ihre Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden. Viele tun es trotzdem und ich glaube, dass unser Job als Gesellschaft ist, das wahrzunehmen und die auch zu bestärken. Und dann gibt es sowas wie Demokratieförderprogramme und das ist total wichtig, dass wir die aufrechterhalten. Aber noch mehr wichtig ist, dass wir dorthin gehen. Also ich habe erlebt, dass ich da kam dann mit meinem Fahrrad an und dann sagt jemand, Sie sind ja wirklich hier. Und dann habe ich gesagt, ja, was dachten Sie denn? Sie bleiben jetzt auch ein paar Stunden. Ja, genau das habe ich vor, weil ich wollte mit Ihnen reden und was rausfinden, zuhören vor allen Dingen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da können wir echt was anders und was besser machen.
Helfen denn da auch so Beispiele wie jetzt eben die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen? Da haben sich Bürger engagiert, sie haben einen AfD-Kandidaten dadurch besiegt sozusagen. Und manche sagen auch, dass das daran gelegen hat, dass es die Bürger selbst gemacht haben und dass sich nicht die anderen Parteien alle zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wählt den anderen, wir sagen euch das, sondern dass es die Bürger selber waren. Sie als Grün, also nicht Sie als Grün, aber die Grüne Partei waren die einzigen, die das gesagt haben, ne?
Wir haben dazu aufgerufen und wir haben aber auch gesagt, es ist echt nicht einfach, weil der Kandidat ja jetzt auch nicht einer ist, wo man sagt, hinter denen versammeln sich jetzt alle sehr gerne. Und ich fand es trotzdem wichtig, erstens Leute aufzurufen, zur Wahl hinzugehen und zweitens auch den anderen Kandidaten zu wählen. Aber trotzdem, Sie haben völlig recht, was in Nordhausen selbst passiert ist, war, dass Menschen sich zusammengetan haben, ganz unterschiedlicher Hintergründe und gesagt haben, für unsere Stadt geht das nicht. Wir wollen keinen AfD-Oberbürgermeister haben, der nicht nur die Geschichte unseres Landes umdeuten will, und zwar sowohl die DDR-Geschichte, aber noch viel dramatischer die Geschichte des Nationalsozialismus. In Nordhausen gibt es eine Außenstelle des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald, Mittelbau Dora. Dort wurde die schreckliche V1, V2-Waffe produziert mit Zwangsarbeitern. Dort sind viele Menschen gestorben und haben unter furchtbaren Bedingungen gelebt. Und jetzt wird versucht, von der AfD das umzudeuten. Und da haben die Nordhäuser in ihrer Mehrheit gesagt, das wollen wir nicht. Wir sind mit unserer Geschichte in dieser Stadt in anderer Weise umgegangen. Und wir haben die Demokratie erkämpft. Wir haben sie vor allen Dingen nach 1989 erkämpft. Und wir sind überhaupt nicht bereit, das jetzt wieder herzugeben und herzuschenken sozusagen.
Aber ist das jetzt so ein Spezialfall? Oder haben Sie Hoffnung, dass das auch anderen Leuten sagt, die anderen sind zwar lauter, aber zusammen schaffen wir es?
Zusammen schaffen wir es. Einerseits war es das Zusammen und andererseits war es etwas, was, glaube ich, für die deutsche Einheit auch ganz interessant ist. Warum wollen wir eigentlich alle gleich werden? Das Schöne ist ja, dass wir unterschiedlich sind. Das Vielfältige war ja das Gute daran, weil es haben sich eben in der Bürgergesellschaft sehr viele unterschiedliche Leute zusammengetan und haben gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine offene Stadt bleiben, die sich nach vorne entwickelt, die eine weltoffene Stadt ist, eine europäische Stadt. Wir wollen nicht diejenigen sein, wo die ganze Bundesrepublik hinguckt und sagt, aha, das sind die mit dem AfD-Oberbürgermeister. Nein, wir sind Nordhausen, Südharz, und wir haben wirklich viel zu bieten. Übrigens, ich kann es sehr empfehlen, dahin zu fahren. Es ist eine wunderschöne Stadt, wunderbare touristische Region.
Wird eigentlich im Bundestag bei Gesetzen, da sind Sie ja jetzt auch immer dabei, ausreichend darauf geachtet, was es für Leute im Osten bedeutet? Also Stichwort ist natürlich das Heizungsgesetz eben, wo man ganz bestimmt eben die Leute trifft, die zwar ein Haus haben, aber kein Geld. Das betrifft ja auch andere Gesetze. Spielt das im Bundestag eine Rolle? Wird da öfter mal gesagt, was heißt denn das für den Osten?
Ich habe in den letzten Monaten, insbesondere in den letzten Jahren, mehr und mehr auch in meiner eigenen Partei, in meiner eigenen Fraktion im Bundestag thematisiert, was bedeuten die Sachen, die wir machen für Ostdeutschland. Es ist häufig so, dass wir dann drauf kommen, der ländliche Raum spielt eine größere Rolle, also die Kleinstädte, die Mittelstädte und die Dörfer. Und wir müssen gucken, wie wirkt sich das, was wir da tun, dort aus. Das ist sehr zentral und das spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das können wir nicht machen, weil das geht nicht wegen Ostdeutschland. Das wäre auch nicht richtig, weil Ostdeutschland ist auch nicht gleich Ostdeutschland. Leipzig und Dresden und Rostock und Erfurt sind halt was anderes als Sömmerdar und Parchim. Und das muss man natürlich auch im Blick haben. Es sind ja, also gibt auch sehr unterschiedliche Regionen. Aber ich glaube, das ist schon wichtig und es wird gerade wichtiger. Und ich bin darüber froh. Es ist auch klar gewesen, wenn wir jetzt über Ansiedlungen reden, dann muss man das dort machen, wo strukturschwache Regionen sind. Das ist in Ostdeutschland der Fall. Deswegen gibt es in Magdeburg eine Ansiedlung. Deswegen haben wir gerade in Brandenburg Wirtschaftswachstum. Warum? Nicht nur, weil da Tesla sich angesiedelt hat, sondern weil einfach drumherum viel entstanden ist. Und das ist gut und das ist richtig so.
Sie haben gerade gesagt, weil sich Tesla da angesiedelt hat. Im Moment wird im Osten ganz besonders investiert. Der Bund unterstützt mit Milliardenbeträgen eben Ansiedlungen von Chipfabriken in Dresden, in Magdeburg und in Brandenburg haben wir Tesla. Ist das der richtige Weg?
Na, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, damit wird jetzt alles gut. Aber es ist wichtig, dass man es dort macht, wo wirklich wenig Strukturen da sind gerade. Und wir tun das ja auch nicht so als Benefit für den Osten. Wir tun das, weil wir diese Chipfabriken brauchen. Und,
weil man könnte die auch in die Lüneburger Heide stellen oder so.
Könnte man, aber weil wir damit natürlich auch eine Eigenständigkeit haben wollen als Europäerinnen und Europäer und nicht abhängig sein wollen. Und die Lüneburger Heide ist auch sehr schön, die kenne ich auch. Aber wir haben eben gerade gesagt, in Ostdeutschland, da sind die Veränderungen gerade sehr groß. Wir haben irgendwie den Kohleausstieg. Und was tun wir eigentlich, damit Arbeitsplätze in dieser Region bleiben und entstehen? Und der große Vorteil ist, dort gibt es eben auch viele Fachkräfte, die was können. Und deswegen ist es sozusagen auch ein doppelter Benefit. Und dann muss man einfach nur sagen, das ist auch gut für beide Seiten. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein paternalistisches Etete, wir geben euch mal da eine Chipfabrik.
Das ist ja ziemlich teuer gewesen, also so klein, das war das
so,
jetzt nicht.
Genau, sondern es kostet sehr viel Geld und man kann das auch diskutieren, ob das jetzt irgendwie richtig war, so viel zu investieren da. Aber ich glaube, das Wichtige ist, es ist für beide Seiten gut. Für Ostdeutschland ist es gut, in dem Fall für Sachsen-Anhalt, Sachsen. Und es ist, und dann auch für Brandenburg, wenn wir über Tesla reden. Und es ist auch gut für unser gesamtes Land. Und das finde ich das Entscheidende, dass es das einfach gut für uns als ganzes Land ist. Gleichwohl, wir haben viele kleine Betriebe, wir haben viele mittlere Betriebe. Und auch da sind Milliarden reingeflossen. Es ist jetzt nicht das eine Unternehmen, das eine große Projekt, die eine Fabrik, aber auch da fördern wir mit Milliardenbeträgen. Und das ist auch notwendig in diesen Krisenzeiten.
Dann braucht man natürlich noch mehr Fachkräfte und da gibt es einen kleinen Wermutstropfen, dass einige ja sagen, wenn man dann Fachkräfte aus dem Ausland anwirbt, zum Beispiel eben IT-Leute aus Indien, dann haben die aber wiederum Probleme, wenn sie dann in bestimmten Teilen rassistisch angegangen werden oder sie haben zumindest die Angst. Sehen Sie das auch? Muss man dann jetzt mal ein bisschen auch an der Willkommenskultur dann arbeiten?
Ja, natürlich. Also kein gutes Unternehmen wird in Zukunft arbeiten können ohne Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen. Und das wissen die meisten Unternehmer auch und die meisten Unternehmerinnen auch in Ostdeutschland. Und deswegen ist es auch eine gemeinsame Aufgabe, eine politische, eine Aufgabe der Kommunen, die natürlich auch die Steuereinnahmen haben wollen, dass die Unternehmen da sind. Auch eine Aufgabe der Unternehmen, der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern und so weiter selber, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht einfach, das muss man sagen, weil natürlich ist es nach wie vor so, dass in Ostdeutschland insgesamt weniger Menschen, die eine Geschichte haben, die nicht in Deutschland begonnen hat oder wo es bei den Eltern nicht in Deutschland begonnen hat, leben. Und es gibt eine große Abwehr gegen Fremdes. Und das ist eigentlich verrückt, weil an sich erleben wir was ganz Ähnliches als Ostdeutsche. Ne? Wir werden ja auch irgendwie mal angeguckt wie die anderen. Und eigentlich könnte man sich zusammenrotten und sagen, so, und jetzt zeigen wir mal, wie das gut geht, wenn die anderen und die anderen was zusammen machen. Aber in der Tat, es ist keine einfache Geschichte.
Carsten Schneider, der Ostbeauftragte, hat, als er den neuen Bericht über Ost und West vorgestellt hat, gesagt, es war ein unfassbares Glück und ein unfassbarer Gewinn, dass wir zusammengekommen sind. Und manchmal vergisst man das. Glauben Sie, dass wir eigentlich das zu wenig gewürdigt haben? Ich war zum Beispiel in Frankreich, als 25 Jahre Mauerfall war. Und die Franzosen waren völlig aus dem Häuschen. Ich meine, die haben sowieso immer mit Revolutionen, aber die fanden das so einzigartig toll, eine friedliche Revolution. Und 25 Jahre, die haben ihren öffentlich-rechtlichen Sender nach Berlin gekarrt, und zwar den richtigen Sender. Die haben den ganzen Tag nur aus Berlin gesendet. Die haben die Champs-Élysées und den Place de la Concorde gesperrt. Und ich hatte das Gefühl, die Deutschen machen weniger als die Franzosen.
Es ist schon ein großer Gewinn, wenn ich mir alleine anschaue, ich sage es mal ganz persönlich, wie viele Menschen aus den westdeutschen Bundesländern ich kennengelernt habe, schätzen gelernt habe, mich verliebt habe und Freundinnen und Freunde habe und gleichzeitig natürlich auch Ostdeutsche und auch umgekehrt. Das ist eine großartige Sache, dass wir das können. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren im Deutschen Bundestag. Das ist eine total lange Zeit und ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Wenn mich jemand gefragt hätte mit 20, kannst du dir vorstellen, Politikerin zu werden, hätte ich gesagt, nein, geht nicht, wohne in der Diktatur. Kannst du dir vorstellen, einmal in einem demokratischen Parlament zu sein? Ich hätte gelacht. Jetzt bin ich seit 25 Jahren Mitglied in einem demokratischen Parlament und lebe Freiheit. Und das ist ja für mich jedenfalls immer noch das alles Entscheidende, dass es uns gelungen ist, die Demokratie zu erringen, aber eben vor allen Dingen auch die Freiheit. Und das ist schon eine sehr große Sache. Und dass wir das hoffentlich viel mehr gemeinsam würdigen können, daran wird mir sehr viel liegen.
Also, dass man auch ein bisschen mehr, wie die Franzosen das dann machen würden, ein bisschen mehr so Helden auch feiert.
Ja, von mir aus Helden feiert. Vielleicht sind wir Deutsche so nicht. Aber eine Party können wir schon machen. Und manchmal passiert das ja auch. Manchmal ist die Party auch größer. Dieses Mal wird sie in Hamburg sein. Aber manchmal haben wir auch noch bei runden Geburtstagen sozusagen in Berlin gefeiert. Und ich weiß noch, dass wir, ich glaube, das war bei, weiß ich nicht, 10 oder 15, war Clouseau aus Erfurt hier vor dem Reichstag. Und es war ein Riesending. Und alle haben sich total gefreut, dass der Künstler, der irgendwie in ganz Deutschland bekannt ist, und irgendwann sagt, ach so, der kommt aus dem Osten. Ja, toll, cool. Also wir haben auch gesamtdeutsche Künstlerinnen und Künstler und konnten das erleben. Der Einzige, ehrlich gesagt, der ein bisschen damit gefremdet hat, war damals Helmut Kohl, der da saß und dachte, okay, was fange ich jetzt damit an? Aber er musste sich dann auch anhören, dass gesungen worden ist aus Erfurt für Deutschland.
Was wünschen Sie sich zum Tag der Deutschen Einheit für Deutschland?
Ich wünsche mir, dass wir mehr darauf gucken, was wir zusammen gut machen können. Ich wünsche mir, dass wir uns wirklich weiterhin besser kennen, schätzen lernen, Respekt voneinander haben, neugierig aufeinander sind und uns übereinander freuen können, trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Probleme, die wir haben. Aber am Ende sind wir ein reiches Land, ein starkes Land mit vielen guten Leuten. Und das zu sehen, stark zu machen, das wünsche ich mir am allermeisten.
Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt aus Thüringen. Wie würden Sie jetzt aus Thüringisch Tschüss sagen?
Tschüssi.
Tschüssi. Dankeschön.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.